Polizistinnen und Polizisten halten inne auf dem Marktplatz von Mannheim. Auf die Minute genau eine Woche nach dem Angriff hier auf einen Kollegen. Dann damit willkommen zu den Tagesthemen an diesem späten Freitagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Thorsten Schröder hat die Nachrichten für uns.
Schönen guten Abend.
Es hätte jede und jeden von Ihnen treffen können. Das war von Polizistinnen und Polizisten heute immer wieder zu hören, auch bei der Gedenkfeier für ihren Kollegen Ruven Lauer. Der tödliche Messerangriff auf den 29-jährigen Polizeibeamten hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Er war dazwischen gegangen, als ein mutmaßlicher Islamist Demonstranten bei einer Kundgebung einer islamkritischen Gruppe plötzlich angegriffen hatte. Heute wollten auch in vielen anderen Städten Menschen ein Zeichen setzen gegen Gewalt, aber auch gegen Hass und Hetze, wie Julia Henninger berichtet.
Sie kommen zusammen, um zu trauern, ihres verstorbenen Kollegen zu gedenken, Beamtinnen und Beamte in ganz Deutschland, von Berlin bis Ulm. Auch in Mannheim heute kein leichter Gang. Bundespräsident Steinmeier und die Familie des Verstorbenen sind gekommen. 11.34 Uhr. Eine Schweigeminute zur Tatzeit vor genau einer Woche. Danach Applaus für die Polizisten und Polizistinnen. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit zum Innehalten. Demonstrationen sind angekündigt, die Lage angespannt.
Und wieder müssen unsere Polizisten den Kopf hinhalten. Aber jetzt ist nicht dazu die Zeit, darüber zu reden. Jetzt ist die Zeit, ihm zu gedenken und sonst nichts.
Genau das geht eben heute nicht. Würdigung der Polizei auch durch den Bundespräsidenten.
Es sind Polizistinnen und Polizisten, die unsere Freiheit und unsere Demokratie jeden Tag schützen. Sie sind es, die bei Demonstrationen und Protesten dafür sorgen, dass andere von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen können.
Von diesen Rechten wollen heute viele Gebrauch machen. Lange ist unklar, ob die AfD direkt am Tatort gegen Islamismus demonstrieren darf. Nach einer Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs müssen sich die rund 700 AfD-Demonstrierenden ein paar hundert Meter weiter versammeln. Die Polizei dort und bei den rund 3.300 Gegendemonstranten.
Nach der Schweigeminute ist es für die Kollegen natürlich eine zusätzliche Belastung, heute wieder in den Einsatz zu gehen und hier die für uns doch polizeilich sehr große Lage zu bewältigen. Wir sind aber sehr gut aufgestellt.
Die Demonstrierenden treffen aufeinander. Zwischen den beiden Lagern Hundertschaften der Polizei. Die Stimmung aufgeheizt. Zur Eskalation kommt es nicht, doch zur Ruhe kommt Mannheim auch nicht. Zur selben Zeit in Neckarbischofsheim. Ein ruhiges Gedenken. Die Anteilnahme in der Heimatstadt des Polizisten ist groß. Hier können Sie in Ruhe Abschied nehmen. Von einem Kollegen, einem Bekannten, einem Freund.
Endlich aufatmen nach dem Kampf gegen die Wassermassen in Süddeutschland. Danach sehnen sich viele. Doch für das Wochenende sind erneut Unwetter angekündigt. Und während viele Straßen und Felder immer noch hoch unter Wasser stehen, und so zeichnet sich langsam ab, wie groß die Schäden durch das Wasser sind. Für Bayern und Baden-Württemberg rechnen die Versicherer in einer ersten Prognose mit etwa 2 Milliarden Euro. Aber es gab heute auch ein paar Lichtblicke. Florian Kienast.
Endlich wieder zu Hause. Karl Bruckel und Nicole Czenkalik waren am Montag vorsorglich aus ihrer Regensburger Wohnung evakuiert worden. Heute können sie wieder zurück.
Ist nicht ganz so schlimm, wenn man befürchtet. Also da ist jetzt schon leicht alles. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch.
Dramatischer ist die Lage für viele Landwirte in der Region. Ställe wie hier im Unterallgäu wurden überflutet. Immerhin, die rund 100 Tiere konnten gerettet werden. Viele Feldfrüchte allerdings sind zerstört, wie etwa in der Region Donaumoos bei Ingolstadt. Auch überflutete Kartoffel- und Maisäcker sind oft nicht mehr zu retten. Den Landwirten droht vielerorts ein Komplettausfall ihrer Ernte. Anders beim Getreide. Der bayerische Bauernpräsident gibt ein wenig Hoffnung.
Da werden wir Ertragseinbußen haben, ganz klar, weil die Wurzelmasse natürlich von der Luft abgeschlossen ist, Böden sich verdichten. Aber wir werden ernten können.
Leichte Entspannung auch für die Hilfskräfte. In den bayerischen Hochwassergebieten können sie etwas durchschnaufen. Trotzdem bleibt die Lage an anderen Stellen angespannt. Wie hier im schwäbischen Landkreis Donauwörth, wo sie mit 80.000 Sandsäcken einen 1,2 Kilometer langen Damm errichtet haben.
Das Wetter soll jetzt am Wochenende zwar noch mal regnen, aber wenn Sie sehen, wir sind jetzt da fast schon wieder auf dem Niveau von dem Acker.
Auch wenn das Wasser deutlich zurückgegangen ist, der Damm wird erst einmal nicht abgebaut. Denn ab dem Wochenende erwarten Meteorologen für Teile Bayerns wieder Starkregen.
Tja, und das wollen wir mit Carsten Schwanke aus unserem ARD-Wetterstudio genau erklären. Carsten, wie schlimm droht die Situation denn am Wochenende zu werden?
Also wie schon gerade gesagt, wir erwarten wieder stärkere Regenfälle, vor allem im Süden Bayerns und im Süden Baden-Württembergs. Aber, um das ganz klar zu sagen, längst nicht in der Größenordnung des vergangenen Wochenendes. Also wir rechnen nicht mit einer vergleichbaren Unwetterlage. Womit wir rechnen, das sind einzelne, lokal begrenzte Starkregengüsse und Gewitter. Dieses Foto stammt von heute Nachmittag aus dem Landkreis Rosenheim. Auch dort gab es heute schon wieder diese lokal begrenzten Regenschauer und Gewitter. Die Wettermodelle zeigen uns auch in der Summe über das Wochenende aufsummiert im Süden Baden-Württembergs und Bayerns nur geringere im Vergleich zum letzten Wochenende Regenmengen. Wir sehen hier die grün-gelbe bis orangene Färbung. Wir rechnen mit 30 bis 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Aber, um es nochmal ganz klar zu sagen, nicht flächendeckend, sondern eben nur lokal begrenzt und eben auch nur mit lokal begrenztem Unwetterpotenzial.
Vielen Dank, Carsten, für den Moment. Wir sprechen später nochmal. Aus der Ukraine werden auch heute wieder massive russische Angriffe gemeldet, weshalb ihr Präsident Volodymyr Zelensky derzeit in Frankreich weiter um Unterstützung seiner westlichen Partner wirbt. Nach den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag anlässlich der Landung der Alliierten in der Normandie gestern ging es heute nach Paris zu Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden. Friederike Hofmann.
Stehender Applaus für den ukrainischen Präsidenten auf seiner diplomatischen Tour durch Frankreich. Zelensky am Morgen in der französischen Nationalversammlung.
Wir leben in einer Zeit, in der Europa aufgehört hat, ein Kontinent des Friedens zu sein. Es ist sein vierter Besuch seit Kriegsbeginn in Frankreich. Doch so umtriebig hat man Zelensky hier selten erlebt. Nicht nur im Parlament wirbt er für Unterstützung. Herzliche Begrüßung vom Ehepaar Macron im Élysée-Palast. Bereits gestern hatte Macron die Lieferung von Mirage-Kampfjets an die Ukraine angekündigt. Es ist ein Flugzeugtyp, der von der französischen Armee altersbedingt ausgemustert wird. Wie viele geliefert werden sollen? Ungewiss. Heute dann von französischer Seite die Ankündigung dessen, worum die Ukraine bittet. Militärische Ausbilder auf ukrainischem Boden. Auch wenn Russland das als Eskalation empfinden könnte. Wenn die Ukraine uns fragt, ob wir Soldaten auf ihrem Boden ausbilden, ist das keine Eskalation? Das heißt ja nicht, dass wir europäische, alliierte Soldaten an die Front schicken. Deutschland hat dem bisher eine Absage erteilt. Aber Macron sagt, er bastle an einer Koalition von Partnern, die das unterstützen. Und? Frankreich wird weiterhin dazu beitragen, die Ukraine auf allen Ebenen zu unterstützen, auch auf europäischer Ebene und bei der Aussicht, Verhandlungen zu einem EU-Beitritt bis Ende des Monats zu beginnen. Zelensky trifft in Paris gleich noch einen Präsidenten, den amerikanischen, der sich zu einem offiziellen Besuch in Frankreich aufhält. Biden sagt der Ukraine militärische Hilfen in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar zu. Mehrere Wochen waren US-Hilfen im Kongress blockiert worden. Ich bin an Ihrer Seite und entschuldige mich, dass Sie wochenlang im Ungewissen über Ihre finanzielle Ausstattung waren. In Paris werden auch weitere Vereinbarungen mit der Ukraine unterzeichnet. Unter anderem der Aufbau eines Werkes des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS in der Ukraine. Die Reise nach Frankreich hat sich für Zelensky auf jeden Fall gelohnt.
Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
In Deutschland hat die häusliche Gewalt zugenommen. Die meisten Opfer sind Frauen. Ein entsprechender Bericht wurde heute von den Ministerinnen Faeser und Paus vorgestellt. Demnach waren 2023 etwa 256.000 Menschen von häuslicher Gewalt betroffen, 6,5% mehr als im Jahr davor. Beide Politikerinnen versprachen Maßnahmen, mit denen Frauen besser geschützt werden sollen. UN-Generalsekretär Guterres will die israelische Armee und die Terrorgruppe Hamas offenbar auf eine Liste von Ländern und Organisationen setzen, die Kindern besonders großen Schaden zufügen. Das teilte Israels UN-Botschafter Erdan mit. Die Entscheidung sei empörend. Israels Premierminister Netanyahu kritisierte eine Gleichsetzung von israelischer Armee und Hamas. Am 14. Juni soll die Liste dem UN-Sicherheitsrat offiziell vorgelegt werden. Seit heute kann es Kontrollen an den deutschen Grenzen geben. Die temporäre Maßnahme gehört zu einem Sicherheitspaket, das Innenministerin Faeser zur Fußball-EM geschnürt hat. Betroffen sind auch Übergänge, an denen bisher nicht kontrolliert wurde, wie die Grenzen zu Frankreich, Dänemark und den Benelux-Staaten. Die Behörden raten allen Reisenden, Ausweisdokumente mit sich zu führen. Die Maßnahme läuft bis zum 19. Juli. 2 Tage vor der Europawahl sind in Hamburg bis zu 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten Kirchen, Gewerkschaften, Umweltverbände und Unternehmen. Ähnliche Demonstrationen sind morgen unter anderem in Berlin, Stuttgart und München geplant.
Wie viele Menschen kann Deutschland aufnehmen und wie können Integration und gutes Zusammenleben aussehen? Ja, diese Fragen beschäftigen nicht nur die Politik, sondern eben auch die Menschen in vielen Kommunen. Und nicht immer sind Gemeindeverwaltung und Bewohner einer Meinung. In Upahl in Mecklenburg-Vorpommern haben viele im Dorf immer wieder gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete demonstriert. Inzwischen leben dort Flüchtlinge und zwar halb so viele, wie das Dorf Einwohner hat. Funktioniert da trotzdem ein Miteinander oder gibt es überhaupt eins? Das wollte Mirko Seekamp wissen und war für uns mittendrin in Upahl.
Eine Flüchtlingsunterkunft vom Reißbrett. Hier leben 225 Männer im Alter von etwa 18 bis 60 Jahren. Deutschstunde im Containerpark.
Zahnarzt.
Werden.
Gut.
Viele wehren sich gegen Vorurteile. Das stimmt gar nicht. Wir sind keine Kriminellen. Ich habe in Afghanistan Zahnmedizin studiert und will das hier in Deutschland beenden. Das Dorf Upahl. Vor 8 Monaten wurden die mehr als 220 Flüchtlinge hierher geschickt. In einen Ort, der bis dahin gerade mal doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner hatte. Rund 500. Daraufhin tauschten Upahler ihre Zäune durch stabilere, installierten Kameras und Alarmanlagen, organisierten Selbstverteidigungskurse. Die Stimmung auch heute noch angespannt.
Ihr braucht hier gar nicht mehr rumeiern, das brauchst du nicht aufnehmen.
Gebe ich kein Interview, werden es auch schwer, Leute finden.
Welchen Eindruck haben Sie denn im Moment hier von der Situation?
Dass alles große Scheiße ist. Ich gehe auch nicht hin. Da, ne?
Und warum nicht?
Nö, verzahle ich doch. Ne?
Besonders gefürchtet haben sie sich vor Einbrüchen und Übergriffen auf die Dorfbewohner. Doch bislang hat die Polizei keine solcher Taten registriert. Jetzt, kurz vor der Kommunalwahl, ist trotzdem eine Partei sehr präsent.
Zu der Wahl, die jetzt ansteht hier in Mecklenburg-Vorpommern, glauben Sie, dass das eine Auswirkung haben wird?
Ja, dass die AfD mehr Stimmen kriegt.
Wollen Sie die AfD wählen?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht.
Und bei Ihnen?
Ja. Man muss da sehen. Wir müssen noch mal hier ein bisschen Ordnung wieder in Deutschland kriegen. Das ist nicht mehr meine Heimat. Ganz einfach. Es ist nicht mehr meine Heimat.
Warum sehen Sie das so?
Weil das alles überhand nimmt. Keiner ist mehr für uns verantwortlich. Keiner. Früher war die SPD für uns, für die Arbeiter und für alles. Heute nichts mehr. Gar nichts mehr.
Die Flüchtlinge, für die AfD ein Wahlkampfthema. Der Sticker der Upahler klebt an ihrem Wahlstand. Und der Organisator der Upahler Proteste gegen die Flüchtlingsunterkunft ist jetzt AfD-Kandidat.
Sie haben mir ja immer gesagt, Sie haben noch nie die AfD gewählt, immer nee. Linke,
ja,
SPD.
Ja.
Und jetzt haben Sie sich quasi sogar aufstellen lassen, für die AfD für die Kommunalwahl zu kandidieren.
Als Konsequenz der ganzen Politik, der Ampelpolitik.
Bei den Protesten gegen die Unterkunft ging es damals auch um die Angst vor zunehmender Kriminalität.
Würden Sie danach sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wie wir das dargestellt haben?
Nein, es ging ja darum, so ein Containerdorf zu errichten und dann die Anzahl.
Ja, aber ich meine jetzt in Bezug auf die Kriminalität in Upal.
Ja, ich sag, es ist nicht aller Tage Abend.
Die Durchgangsstraße. Hier zeigt sich, wie sehr sich die Stimmung verändert hat. Protestplakate lassen die Geflüchteten unmissverständlich wissen, wir wollen euch nicht. Anwohnerin und Grünpolitikerin Miro Zara findet die Unterkunft zwar auch zu groß, aber möchte mit einem Banner ein Zeichen setzen. Gegen Hass und Ausgrenzung.
Für Vielfalt und Toleranz. Eigentlich kann niemand was dagegen haben. Es ist ja unser Grundgesetz.
Wenige Tage später liegt ihr Aufruf im Gras. Ein Ort, an dem sich Upaler und Geflüchtete gezwungenermaßen begegnen, ist der Bus. Doch auch hier keine Kommunikation.
In wenigen Sekunden bis Mitternacht muss Bundestrainer Julian Nagelsmann der UEFA, seinen endgültigen Kader nennen für die Fußball-Europameisterschaft. Ja, und schon vorher ist nun klar, Torhüter Alexander Nübel ist nicht dabei. In genau einer Woche startet ja die EM in Deutschland. Nicht mehr viel Zeit also für den letzten Taktikfeinschliff. Heute Abend war die Generalprobe gegen Griechenland und die ist schon mal gelungen, zumindest beim Ergebnis. Bernd Schmelzer.
Aus dieser EM-Generalprobe muss Julian Nagelsmann erstmal schlau werden. Denn was der Bundestrainer zunächst sah, war unerfreulich. Kein Rhythmus und keine Einstellung. Gegen die Griechen, Tah und Musiala vertändeln den Ball. Cholis, dann Neuers Fehler. Und Masuras mit dem 1:0 für den Weltranglisten 50. Griechenland. Nicht zum ersten Mal, dass Neuer patzt in den letzten Wochen. Verdiente Führung, die DFB-Auswahl insgesamt erstaunlich schwach. Erst kurz vor der Pause die beste Chance für die Gastgeber durch Tah vor rund 45.500 Zuschauern in Mönchengladbach. Auch nach dem Seitenwechsel sind die Griechen zunächst das gefährlichere Team. Allerdings steigert sich die deutsche Mannschaft. Gündogan und Sané bringen Havertz in Position. Der Ausgleich 10 Minuten nach Wiederanpfiff. Bisschen Glück ist auch dabei, leicht abgefälscht, 16. Länderspieltor. In der Schlussphase kippt die Partie dann doch noch auf die deutsche Seite. Zunächst ein starker Henrichs-Schuss an die Latte. Und anschließend belohnen sich die EM-Gastgeber für den erhöhten Aufwand. Groß mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 Endstand. Das Last-Minute-Tor kann aber nicht über einen überwiegend sehr durchwachsenen Auftritt hinwegtäuschen.
Ich finde, als letzten Test war es sehr interessant, weil wir auch mit Druck in der Halbzeit dann umgehen mussten. Wir haben gemerkt, die Zuschauer sind unzufrieden, wir selber waren unzufrieden und haben eine gute Reaktion gezeigt.
Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel wartet noch viel Arbeit auf die deutsche Mannschaft.
Ein Erfolg gab es am Abend auch für Alexander Zverev. Der deutsche Tennisprofi hat erstmals in seiner Karriere das Finale der French Open erreicht, nach einem Viersatzsieg gegen den Norweger Casper Ruud. Ja, und damit sind wir fast beim Finale unserer Sendung. Und da hat bei uns nochmal Carsten Schwanke den Aufschlag. Carsten, über die Flutgebiete haben wir eben schon gesprochen. Was erwartet uns denn im Rest der Republik?
Ja, für die meisten Menschen in Deutschland wird es am Wochenende ein ruhiges und oftmals auch ziemlich sonniges Wetter geben. Und das können wir uns gleich anschauen, bevor ich einen kurzen Schwenk nach Afrika mache. Und zwar nicht ohne Grund, denn es gab heute einen neuen Allzeit-Temperaturrekord mit 50,9 Grad gemessen in Assuan in Ägypten. Das ist die höchste Temperatur, die jemals in Ägypten registriert wurde. Und es ist gleichzeitig die höchste Juni-Temperatur für den gesamten afrikanischen Kontinent. Die Klimaerhitzung wird immer deutlicher. Und damit schauen wir jetzt auf unser Wetter. Und das wird jetzt in der Nacht noch bestimmt von einzelnen Gewittern und Regenschauern unmittelbar am Alpenrand. Die lassen langsam nach. In der Mitte bleibt es oftmals leicht bewölkt. Im Norden gibt es dickere Wolken. Und die bringen dann ab morgen Vormittag hier im Nordwesten wieder neuen Regen. Ab der Mittagszeit und vor allem zum Nachmittag und Abend hin bilden sich dann, wie schon gesagt, im Süden Baden-Württembergs und Bayerns die stärkeren Regengüsse und Gewitter, die örtlich teilweise Unwetterpotenzial mitbringen. Die Temperaturen heute Nacht im Nordwesten meistens 5 bis 9 Grad. Im Süden bleibt es milder mit 11 bis 15 Grad. Und tagsüber unter den Regenwolken im Nordwesten 15 bis 18 Grad. In der Mitte 21 bis 23 Grad. Im Südosten von Passau bis nach Dresden sind es bis zu 27 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag ebenfalls nachmittags, abends noch einmal kräftige Regengüsse mit lokaler Unwettergefahr im Süden Deutschlands. In der Mitte bleibt es sonnig. Und zu Wochenbeginn ab Montag kommen neue Regenwolken im Westen und Nordwesten auf. Und mit denen wird es dann für die nächste Woche auch wieder etwas kühler.
Dankeschön, Carsten. Ja, das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit dem zweiten Teil der Doku über Birgit Dressel.
Die erfolgreiche Leichtathletin starb im Alter von 26 Jahren an den Folgen von Doping.
Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen.
Tschüss.
Tschüss und kommen Sie gut durch diese Nacht. Bis dahin.